So, nochmal hier vorne von mir, guten Tag und ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid heute. Für mich ist das so ein bisschen Nostalgie, wieder mal in einem Raum zu predigen und hier zu sein, der mir sehr vertraut ist, in dem ich sehr lange war und an die Zeit, die ich in Burgholzberg gewesen bin, erinnere ich mich immer noch gerne. Moin Marina. Und das Thema, was mir heute gestellt ist, ist natürlich ein Thema, was uns allen, auch mir, auf die Nägel brennt. Und als mir vorhin jemand sagte, ich bin gespannt, was ich dazu sagen werde, sage ich auch ein Stück weit. Denn es ist sicherlich nicht so einfach, dazu Stellung zu nehmen. Und es geht heute allerdings, ich werde nicht Nachrichten kommentieren, sondern ich werde das, was wir, das war eigentlich die Verabredung, das, was wir im Unterricht gemacht haben, die Geschichte Israels ein Stück zu beleuchten, und zwar die Geschichte der Könige Israels von dem Buch der Richter an bis zur babylonischen Gefangenschaft. Das ist eigentlich der Text, der Kontext, in dem wir uns bewegen. Ich werde nicht alles vorlesen, sonst wären wir in einer Woche noch hier, aber das ist der Kontext, über den ich sprechen werde. Allerdings ist es nicht zu vermeiden, auch Schlaglichter auf die heutigen Ereignisse zu werfen, denn die Geschichte, die damals begonnen hat, eigentlich schon mit Abraham, geht heute noch weiter. Also es ist nicht so, dass die biblische Geschichte eine abgeschlossene Sache ist, Klappe zu und dann ist die Bibel zu Ende, sondern die biblische Geschichte geht heute noch weiter. Deswegen kann man gar nicht anders, als auch über die heutige Geschichte mit Israel weiter zu reden. Mit aller Bescheidenheit möchte ich das tun, denn ich möchte nicht nachher denken, oder ich habe nicht von mir die Meinung, ich weiß mehr als alle Politiker in der Welt und als das Volk Israel selber, aber ich werde versuchen, Bögen zu ziehen von der Geschichte der Bibel in die heutige Geschichte hinein, die ja letztlich eine Fortsetzung dieser Geschichte ist, wie wir noch sehen werden. Das andere, Paulus hat geschrieben, alles, was geschrieben ist in den Heiligen Schriften, ist auch uns zur Lehre geschrieben. Das heißt, ich werde auch versuchen, von allem noch etwas Persönliches abzuleiten für unser Leben. Also insofern, dieser Dreiklang soll immer mitkommen. Was war damals? Was ist heute? Und was hat uns das Persönliche auch zu sagen? Ich werde versuchen, diesen Dreiklang in den 7 Punkten, die wir haben werden, zu erörtern. Ihr könnt schon mal das Mittagessen streichen. Die Herde, die mit dem Smartphone fernzusteuern sind, bitte später einstellen. Gut. Das Thema, das wir gehabt haben, heißt, Gott führt sein Volk im Auf und Ab der Geschichte. Und wenn wir die Geschichte Israels sehen, dann müssen wir eins sagen, oder wenn wir aus der Bibel überhaupt lernen, es werden keine Menschen idealisiert. Und das ist etwas, was mir an der Bibel ganz besonders gefällt. Und dadurch werden wir angeleitet, wir sollen keine Menschen idealisieren. Also nicht sagen, wenn wir diesen Menschen folgen, egal ob es Miss Germany ist oder jemand anders, wenn wir diesen Menschen folgen, sind wir auf der sicheren Seite. Menschen werden in der Bibel realistisch dargestellt. Nicht schlecht gemacht, manchmal auch ein bisschen, aber nicht schlecht gemacht, aber sie werden realistisch dargestellt. Und es gibt keinen Menschen, der fehlerfrei ist, da kommen wir dann hin. Und es gibt keinen Menschen, den wir ohne nachzudenken folgen sollen. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir uns das schon mal sehen. Menschen enttäuschen. Menschen entsprechen nicht Idealen. Und von daher ist es ganz wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Gleich vorweg, wenn wir eben über verschiedene Menschen in der Geschichte Israels reden. Denn wir haben selber als Volk, als deutsches Volk erlebt, wohin es führt, wenn man einem Menschen folgt und sagt, befiehl du und wir folgen dir. Das führt nur ins Elend. Also deswegen, Menschen sind kritisch zu hinterfragen, auch zum Beispiel die eigene Regierung. Man muss seinen Kopf einschalten und selber denken und auch dementsprechend handeln. Der erste Punkt, den wir gestern hatten, Gott schenkt gute Voraussetzungen. Das Thema nochmal, das Unterthema, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das kennt ihr alle aus dem Fernsehen. Gott schenkt gute Voraussetzungen. Die Zeit der Richter, das Richterbuch ist vielleicht nicht so bekannt, das war eine Zeit, die wird überschrieben in der Bibel. Jeder hat gemacht, was ihm gut dünkte. Eine Zeit wie heute. Viele Leute machen einfach, jeder denkt, was er für richtig hält. Es gibt keine Normen, es gibt nichts, was verbindlich ist. Ab und zu tauchen mal dann, wenn ganz besondere Probleme auftraten, haben die Leute zu Gott geschrien. Man denkt ja manchmal, das ist ja so, solange alles gut läuft, sagt man, Gott soll mal in Ruhe frühstücken und so. Aber wenn Probleme da sind, dann beten viele Leute, auch Leute, die nicht gewohnt sind zu beten. Und so war das Buch der Richter. Wenn Probleme da waren, dann haben sie geschrien und haben gesagt, hilf uns. Und dann hat Gott einen bevollmächtigten Politiker gesandt, einen Richter, so nannten die sich, der dann für Ordnung gesorgt hat. Kaum war das Problem zu Ende, ist der Richter wieder in der Vergangenheit oder in der Versenkung verschwunden und jeder hat wieder gemacht, was er für richtig hielt. Und dann hat Gott einen Mann erweckt, der, ich kann die Geschichte jetzt nicht ganz erzählen, aber einen Mann erweckt, der grundsätzlich für das Volk da war, der ein Herz hatte für sein Volk und der von ganzem Herzen Gott gedient hat, Samuel. Und dieser Samuel, der hat es geschafft, dass das Volk sich als Einheit fühlte und der hat es auch geschafft, dass man auf Gottes Wort hörte. Weitgehend. Und dann haben Menschen aber an die Umlandvölker, auf die Umlandvölker geschaut und haben gesagt, die anderen haben Könige, wir wollen auch einen König haben. Und Samuel hat gewarnt und hat gesagt, wenn ihr einen König möchtet, dann wird er Steuern von euch nehmen. Kennt ihr ja alle, ne? Mindeststeuersätze oder Höchststeuersätze. Also der wird jedenfalls Steuern von euch nehmen, den müsst ihr finanzieren. Wollt ihr das wirklich? Die anderen haben das ja auch. Mein Nachbar hat einen großen Rasen, den muss ich auch haben. Also wir wollen Könige. Könige sind Menschen, an denen wir uns orientieren können. Die sind ganz bestimmt super und die wollen wir gerne haben. Samuel hat mit Gott konferiert und Gott hat gesagt, okay, sie bekommen einen König. Der erste König, der erwählt wurde, das war ein sympathischer, großgewachsener Mensch. Vielleicht so groß wie ich. Saul. Saul war erst sehr bescheiden. Er hat nicht unbedingt darum sich bemüht, zu sehen zu sein, im Rampenlicht zu stehen, sondern als man ihn krönen wollte oder salben wollte zum König, hat er sich versteckt und sagte, ich möchte nicht. Das ist mir nicht so geheuer, diese Aufgabe. Man hat ihn gefunden und dann wurde er gekrönt, gegen seinen Willen. Aber als Saul dann König war, dann hat er Allüren entwickelt. Und ich denke, so ist es auch manchmal in der Geschichte von uns Menschen. Manche, die sehr bescheiden sind, wenn sie dann Macht bekommen, dann passiert etwas mit ihnen. Plötzlich verändern sie sich. Saul war ein Krieger und er hat viele Schlachten gewonnen. Die Welt war damals wie heute. Es steht sogar beim König David dann, als die Könige in die Schlacht zu ziehen pflegten. Das heißt, immer wenn es Frühling war, gutes Wetter, hat man gesagt, jetzt wird die nächste Schlacht geschlagen und man ist wieder in den Krieg gezogen. Das heißt, Kriege durchziehen die Menschheitsgeschichte, seit es Menschen gibt. Kriege sind etwas Übliches gewesen. Im Buch der Richter immer wieder Kriege gegen die Philister und bei Saul war das auch so üblich. Er war ein Kriegsherr und er wurde berühmt dadurch, denn damals war das ziemlich angesehen, wenn du neue Länder erobert hast und so. Das war etwas. Heute gibt es ja auch noch Leute, die wieder neue Länder erobern wollen. Die haben ein bisschen mehr Probleme dabei. Und dann war es so gekommen, dass Saul aber langsam nicht mehr auf Gott hörte. Saul hat immer wieder Dinge getan, die nicht Gottes Willen entsprachen. Und dann hat Gott eines Tages Samuel zu ihm geschickt, um Prophet zu sein. Samuel war ein Prophet. Prophet heißt nicht jemand, der die Zukunft vorhersagt, sondern der für Gott redet. Sprecher für Gott ist ein Prophet. Und Samuel musste zu Saul gehen und sagen, du hast jetzt deine Tage bald beendet, dein Reich wird von dir genommen werden. Es war eine riskante Angelegenheit. Aber Samuel war so eine respekteinflößende Persönlichkeit wohl, dass Saul ihm nicht hat schaden wollen, sondern dass Saul gesagt hat, okay, er hat erstmal um Vergebung gebetet, aber das hat nicht viel geholfen. Und dann wurde ihm gesagt, du wirst abgelöst werden. Gott hat sich einen anderen ausgesucht. Eine Zeit später war dann eine Schlacht und da war ein, das wird ja in der Bibel so erzählt, ein ziemlich muskulöser, beeindruckender Gegner. Und er sagte, wenn ihr mir jemanden schickt, der mit mir kämpft, dann habt ihr gewonnen, wenn er siegt. Und sonst haben wir gewonnen. Dann standen sie jetzt da, wir kennen alle Goliath, und dann kam niemand von den Soldaten. Die Elitegruppen sagten alle, wir verzichten. Hannemann, geh du voran. Und dann, Saul hatte selber auch keine Lust, sich den Kopf abschlagen zu lassen. Und von daher, dann war eigentlich niemand gefunden. Und dann kommt da ein kleiner Junge, ein Hirtenjunge und sagt, ich mach das. Saul hat gesagt, okay, probier mal meine Rüstung an. Rüstung anprobiert, oh, das, so kann ich nicht kämpfen. Er sagte, ich kämpfe einfach so, wie ich das gewohnt bin. Ich habe schon mit Bären und Löwen gekämpft, wegen meiner Schafe. Na gut, wollen wir mal gucken, was kommt. Und dann hat er einfach einen Stein in eine Steinschleuder genommen, Volltreffer an die Stirn. Der große Mann ist umgefallen und seine Gefolgschaft ist geflohen. Und dann konnte man den Krieg für sich verbuchen. Dadurch wurde ein junger Mann beliebt, dieser Mann hieß David. David, der König Israels. Und das ist der König, ein idealer König bis heute, insofern, weil Gott ihm später gesagt hat, deine Herrschaft wird nicht mehr von dir genommen. Auch wenn du Mist baust, du wirst jetzt, dein Geschlecht wird für immer bleiben. Wir kennen David aus der Weihnachtsgeschichte. Jesus Christus wird als Nachkomme Davids bezeichnet. David wurde in Bethlehem geboren, Jesus Christus auch, und er kommt aus der Linie Davids. David war ein Mann, so steht es in der Bibel, nach dem Herzen Gottes. Was heißt ein Mann nach dem Herzen Gottes? Es heißt nicht ein idealer Mensch. Wenn wir die Geschichte von David kennen, ich erzähle gleich eine kleine Episode, die aber schlimm war. Wenn wir die Geschichte von David kennen, sehen wir, er hatte auch Schwächen. Er war ein Mensch wie wir. Er hatte auch Probleme. Und David hat viele Psalmen geschrieben. Und da ist es auch manchmal so, dass wir, wenn wir die Psalmen lesen, dass wir auch Klagelieder hören. David war also keine strahlende Gestalt. Und trotzdem war er ein guter König. Gott schenkt, und da können wir die nächste Folie vielleicht mal nehmen, Gott schenkt gute Voraussetzungen für ein Volk. David hat das Volk geleitet. Er war eine Persönlichkeit. Er hat nicht an sich gedacht, sondern er hat an das Volk gedacht. Er hatte erstmal Probleme. Er war dann, nachdem er den Goliath besiegt hatte, erstmal als Gehilfe an Sauls Hof. Und Saul hat ihn nicht gemocht. Denn die Leute haben gesungen, Saul hat 1000 erschlagen, das war damals etwas super, wenn du 1000 erledigt hattest, und David 10.000. Und dann hat Saul gehört, was die singen und wurde eifersüchtig. Eines Abends saß David da, hat auf seiner Harfe gespielt, dann kam ein Speer angeflogen, Saul konnte gut Speer werfen, aber nicht so gut, und dann ging das knapp am Kopf vorbei, blieb in der Wand stecken. Und da hat David dann gemerkt, ich bin nicht besonders beliebt hier bei Saul. Der mag mich nicht so sehr. Und dann ist er erstmal als Freischärler vom Hof Sauls geflohen. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass Saul dann in einer Schlacht gestorben ist und David den Thron bekam. Und wie gesagt, er war eine gute Voraussetzung eigentlich für das Volk, dass das Volk jetzt eine gute Zukunft haben könnte. Wie sieht das bei uns aus? Ich habe mir Gedanken gemacht, Israel kommt später. Wie sieht das bei uns aus? Ein kleiner Gedanke, wir haben 1989 haben wir ein großes Geschenk Gottes bekommen, die Wiedervereinigung. Ich habe damals vor dem Fernseher gesessen und habe geweint vor Bewegung und Freude und dachte, jetzt bricht eine gute Zeit an. Einige Zeit später kamen die Ereignisse in Hoyerswerda, wo plötzlich Flüchtlingsunterkünfte brannten. Ich bin damals mit dem Auto in Ostdeutschland unterwegs gewesen und jedes Mal, wenn der Name auftauchte auf einem Hinweisschild, dann habe ich gesagt, da mache ich einen großen Bogen. Damit will ich nichts zu tun haben. Und wenn wir jetzt die 30 Jahre oder über 30 Jahre nach unserer deutschen Vereinigung sehen, was ist geworden aus dem? Was haben wir daraus gemacht? Es ist, wie du schon sagtest, es ist traurig, was wir aus diesem guten Anfang gemacht haben. David war ein guter Anfang und seine Privatsache war nicht, also seine privaten Angelegenheiten waren nicht so gut. Eines Tages hat er beispielsweise, und das ist wieder, um zu zeigen, es gibt keinen guten Menschen. Es gibt keinen Menschen, der nur Richtiges macht. Eines Tages, das war in der Zeit, in der die Könige eigentlich die Angewohnheit hatten, in den Krieg zu ziehen. Das war ihre Aufgabe nach den damaligen Geflogenheiten. David ist zu Hause geblieben. Und er ist oben auf dem Dach seines Palastes spazieren gegangen und hat den Blick so schweifen lassen. Er konnte in die Hinterhöfe der Häuser um die Burg rumgucken und dann hat er plötzlich, oh, Miss Germany, nee, Miss Israel. Er hat gesehen, dass eine wunderschöne Frau sich im Hof gewaschen hat. Die hat natürlich nicht gewusst, dass der König da runterguckt. Ne? Und die hat sich gewaschen im Hof. Und er dachte, das ist eine ganz tolle Frau, die muss ich mir einladen. Ich bin ja der König. Und er hat sich erkundigt bei seinen Leuten, wessen Frau ist denn das? Und es wurde ihm gesagt, das ist die Frau eines deiner Krieger. Der ist gerade in der Schlacht für dich, kämpft für dich, riskiert sein Leben für dich. Und seine Frau wartet, dass er gesund und heil wiederkommt. Da sagt er, gut, ich muss der Frau eine Freude machen. Ich werde sie zu mir einladen zum Abendessen. Hat er sie eingeladen und an dem Abend hat er sie verführt und ja. Den Rest lasse ich jetzt euren Gedanken. Und das Problem, was war, einige Zeit später hat sie zu ihm geschickt, König, mein König, ich bin schwanger geworden. Das war natürlich nicht geplant. Und dann hat David überlegt, was machen wir jetzt? Er hat den Uriah, ihren Mann, eingeladen und hat gesagt, wenn es jetzt gelingt, das war noch ganz frisch, wenn es gelingt, dass dieser Mann bei seiner Frau übernachtet, dann wird er denken, das ist sein Kind. Gut. Er hat ihn schnell kommen lassen und sagte, Uriah, du bist so ein wertvoller Krieger, du darfst 2 Wochen zu Hause Urlaub machen. Geh zu deiner Frau und lass es euch gut gehen. Am nächsten Morgen hat Uriah vor der Tür geschlafen seines Palastes. Und er sagte, warum bist du nicht nach Hause gegangen? Ich kann doch nicht meine Pflicht vernachlässigen. Ich lasse meine Leute kämpfen, die riskieren ihr Leben und ich soll hier einfach mir das gut gehen lassen. Das mache ich nicht. David hat versucht, ihn zu überreden, es war nicht zu machen. Er sagte, ich kann nicht während die anderen Probleme haben, einfach zu Hause sein und mit meiner Frau mich vergnügen. Oh, so einfach geht es also nicht. Und David hat dann einen Brief geschrieben und hat diesen, und das müssen wir uns wirklich mal sehen, was das für ein Mann war. Er hat geschrieben, bitte Uriah an die vorderste Front, da wo er mit Sicherheit umkommt. Mord. Und er hat diesen Brief mitgeschickt und als er dann gehört hat, dass eine Gruppe angegriffen hat und alle sind erschlagen worden, hat er sich erst furchtbar aufgeregt und dann stand darunter, Uriah ist auch erschlagen worden. Ach ja, dann ist ja alles in Ordnung. Später hat er diese Frau zu sich genommen, das Kind ist gestorben und dann kam ein Prophet zu ihm und hat ihm gesagt, das kam bevor das Kind gestorben, der Prophet Nathan hat ihm gesagt, was du gemacht hast, ich erzähle dir eine Geschichte. Da war ein Mann, der hatte nur ein Schaf und ein anderer hatte hunderte Schafe. Und dann kam ein Gast zu diesem, der hunderte Schafe hatte, zu Besuch. Und dieser Gast wollte ihm etwas zu essen machen. Und dann hat er gesagt, von meinen Schafen nehme ich lieber keins. Ich nehme das von dem Mann, der nur ein Schaf hat. Und so hat er ihm die Geschichte erzählt. Und David wurde furchtbar böse und hat gesagt, so ein Mann müsste sterben. Dann sagt Nathan zu ihm, du bist dieser Mann aus der Geschichte. Du hast selber dein Todesurteil gesprochen. David musste nicht sterben, aber er ist da zusammengebrochen. Wir haben das im Unterricht gelesen, Psalm 51. Da hat David, den können wir zu Hause mal lesen, da hat David dann geschrieben, wie schuldig bin ich geworden? Und wenn wir so etwas sehen, dann denken wir, kann das noch ein Mann Gottes sein? Gott hat trotzdem, ist ihm trotzdem treu geblieben und hat ihn weitergeführt. Aber das, da haben wir gesehen, ein Mensch, auch der beste König, der bis heute verehrt wird, der vom Volk Israel und immer noch wieder hochgespielt wird, der sogar Urvater Jesu ist, war ein Mörder, ein Ehebrecher. Also er hat furchtbare Dinge getan. Und von daher, das, was ich zu Anfang sagte, Menschen zu idealisieren, ist nicht Sache der Bibel. Menschen werden realistisch gedacht. Menschen sind schuldig und schuldige Sünder. David hat seinen Sohn Salomo gehabt. Salomo hat dann einen großen Tempel gebaut, hat die Leute ziemlich ausgesaugt, weil das musste ja finanziert werden. Und das hat er natürlich von seinem Volk genommen, die Finanzen. Und dann hat er aber gebetet, als der Tempel fertig war, er möchte Weisheit haben. Das hat ihm Gott hoch angerechnet. Samuel wurde ein weiser Mann, auch wieder ein guter Anfang. Und dann hatte er viele Frauen. Die Bibel schreibt, ich weiß nicht, ob das übertrieben ist, 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Das wäre mir zu viel. Da musst du dir mal überlegen, was du da für ein Gedächtnis haben musst. Aber so steht es in den Heiligen Schriften. Und das wurde ihm noch nicht mal so negativ angesehen. Die Frauen hatten ja Ruhe von ihm, ne? Das wurde nicht mal so negativ angesehen. Negativ wurde angesehen, dass diese Frauen oft aus dem Ausland kamen und sie haben ihn dazu verführt, andere Götter anzubeten. Auch wieder ein idealer Anfang. Samuel hat erst gebetet darum, dass er weise wird. Und er hat ja die Sprüche werden ihm zugeschrieben, besser gesagt. Aber ich finde, ein Mann, der mehr als eine Frau hat, ist nicht unbedingt weise. Ich würde sagen, zwei sind schon zu viel. Und von daher, Weisheit sehe ich in diesem Salomo vielleicht zu Anfang, in manchem, was er entschieden hat, aber er ist abgewichen von dem Pfad und man kann nicht sagen, dass Salomo dann der weiseste Mensch von allen gewesen ist. Auch da ist es schief gegangen. Er hat sein Volk ziemlich ausgesaugt und auch das war natürlich etwas Schwieriges. Also immer wieder ein guter Anfang. Gott gibt gute Voraussetzungen. Die Menschen versemmeln das. Dann hat Salomo, als er gestorben ist, einen Sohn gehabt, Rehabeam. Rehabeam war ein noch unsicherer Herrscher und er sagte, ich werde mich beraten, wie ich mit dem Volk umgehen soll. Er hat erstmal die Ältesten, die Erfahrung hatten, die schon Lebenserfahrung hatten und politisch tätig gewesen waren bei seinem Vater, hat er gefragt, wie soll ich das Volk führen? Die Leute, und jetzt kommen wir auf die nächste Folie bitte. Ne? Die haben dann gesagt, du solltest die Leute milder behandeln. Dein Vater hat hohe Steuern genommen. Der hat sie ausgesaugt, damit er seinen schönen Tempel bauen kann. Du solltest bescheiden sein und solltest sagen, ich erlasse euch einen großen Teil der Steuer. Ich mache euer Leben leichter. Und dann, nachdem er den Rat gehört hatte, geht er zu seinen jungen Altersgenossen und die sagen, das Volk ist faul. Die sollen noch mehr zahlen. Und so hat er dann dem Volk sagen sollen, so sagten die, beute sie aus. du bist doch König, du kannst doch nehmen. Und so hat er dann an das Volk gesagt, ihr müsst noch viel mehr Steuern zahlen, ihr müsst noch mehr arbeiten, immer mehr, immer mehr. Und er hat dann erlebt, wenn man ein Volk überfordert, auch wieder etwas als Gedankenanstoß, dann kann es auch schiefgehen, dann wird es nicht klappen. Und die Folge war, und deswegen auch Schuld hat Konsequenzen, die Folge war, dass das Reich geteilt wurde. Da kam ein anderer König im Nordreich und sagte, ich will jetzt keine Partei nennen, aber da kam ein anderer König im Nordreich und hat gesagt, bei mir habt ihr es besser. Ich werde euch nicht so viele Steuern abnehmen. Ich verkürze mal ein bisschen. Ihr könnt euch trennen von den anderen. Und dann ist das Nordreich Israels entstanden und das Südreich. Das war so um 980 oder sowas rum, dass sich Israel in zwei Reiche getrennt hat, Norden und Süden. Wir kennen das ja, dass Länder auch, haben wir selber erlebt, Nordkorea, Südkorea und so. Also jedenfalls, das gab es damals auch schon, da haben die sich getrennt, die beiden Länder, weil Rehabeam einfach das Volk überfordert hatte und weil er einfach nicht auf den Rat der Menschen gehört hat, die weise waren, die Erfahrung hatten. Und ich denke, auch heute ist es so, dass Menschen überfordert werden können und dass Politiker in besonderer Weise aufpassen müssen, dass sie den Leuten, die ihnen anvertraut sind, auch gerecht werden müssen. Das war dann Rehabeam und da hat man das erste Mal gesehen, Schuld hat Konsequenzen. Wenn Menschen schuldig werden, letztlich kann man sagen, herrscht das Gesetz von Saat und Ernte. Jede Tat, alles, was ich einem anderen antue, und das geht für alle Seiten, das hat Konsequenzen, das bringt wieder einen Gegenschlag. Und letztlich ist es wie beim Tennis, Tischtennis oder so, wenn ich zurückschlage, dann kommt der Ball wieder zurück zu mir. Und es gibt letztlich gibt es ein Hin und Her von Schuld, Antwort und zum Schluss schaukelt sich das zu einem Hass auf, der nicht mehr zu stoppen ist. Und ich denke, das ist das, was wir heute erleben. Heute erleben wir in unserer Welt, aber auch jetzt in Bezug auf Israel, ein Hin und Her. Es schaukelt sich hoch und wir können kaum noch die Übersicht behalten. Schuldhaftes Verhalten, so können wir sagen, hat Konsequenzen. Das geht nicht einfach so vorbei. Schuldhaftes Verhalten bringt gleichzeitig wieder die Schuld der anderen hervor. Und der 7. Oktober war ein Anstoß, natürlich absichtlich von der Hamas. Die haben das ein Stück weit berechnet. Es ist furchtbar, was da in Gang gesetzt worden ist und was jetzt sich vor unseren Augen abspielt. Immer ein Hin und Her. Und so war es damals auch gewesen. Wenn du schuldig handelst, wenn du schuldhaft handelst, dann gibt es ein Hin und Her und keine Ruhe. Damals war das Volk der Philister und Israel, die ständig gegeneinander gekämpft haben. Heute sind es Terroristen und Israel, die gegeneinander kämpfen. Und man weiß gar nicht, wie man das machen sollte. Es ist eine Welt, also jetzt nur auf Israel bezogen, eine Welt auch im Aufruhr. Ich kann keine Nachrichten anmachen, ohne dass ich, wenn ich sie ausmache, niedergeschlagen bin. Ohne dass ich Sorgen habe, wohin soll das alles führen? Das nächste Bild bitte. Eins weiter bitte. Die ganzen Könige können wir jetzt nicht besprechen. Ne? Gott bleibt treu, auch wenn Menschen untreu sind. Das ist der nächste Punkt. Gottes Treue ist da, auch wenn wir Menschen nicht nach seinem Gebot oder richtig handeln. Wenn wir Menschen untreu werden, das haben wir, deswegen stehen da einige Könige unten, wenn wir untreu werden, Israel hat mehr schlechte Könige gehabt als gute Könige. Es gibt einige wenige Erweckungskönige, auf die kommen wir noch zu sprechen. Israel hat viele schlechte Könige gehabt, die gottlos waren. Und das Volk ist ihnen auch dahin gefolgt. Wir dürfen auch Israel nicht idealisieren, auch heute nicht. Wenn wir uns die Regierung in Israel vorstellen, auch heute, dann sehen wir, die sind nicht froh über ihre Regierung. Wir haben, bevor dieser Anschlag der Hamas kam, haben wir gesehen, dass viele Menschen ihre Regierung eigentlich gerne weggeschickt hätten, weggejagt hätten. Und dann kam aber die Gefahr von außen, und das wirkt immer so, das wirkt dann erstmal, dass die Probleme, die gewesen sind, zur Seite geschoben werden. Da muss man zusammenhalten. Burgfrieden nennt man sowas. Also man muss dann zusammenhalten, und so war es auch jetzt in dieser Zeit, dass die Menschen halt zusammenhalten wollten, mussten. Aber Israel wird in der Bibel nicht jetzt irgendwie idealisiert als ein wunderbares Volk. Und wenn man eine Kirchengeschichte in der Bibel finden würde, würde man auch sagen, es gab mehr Problemzeiten und mehr Zeiten der Schuld als des Segens. Deswegen unterscheide ich immer für mich zwischen Glaube und Religion. Es gibt eine christliche Religion, das heißt verfasste Kirchen, die aufeinander zugegangen, losgegangen sind in vergangenen Zeiten. Gott mit uns auf beiden Seiten, und dann haben sie gekämpft und jeder hat gesagt, Gott ist bei uns. Und können wir uns das vorstellen, dass Gott gegen sich selber zieht und sich auf sich einschlägt? Gott war mit keiner Seite. Und von daher, deswegen unterscheide ich zwischen dem Glauben und der christlichen Religion. Die christliche Religion ist die Religion unter den anderen Religionen. Der Glaube an Jesus, das ist etwas anderes als Religion. Das ist eine persönliche Beziehung. Jedenfalls, Gott bleibt treu. Er hat David gesagt, dein Nachkomme oder deine Nachkommen werden auf dem Thron sitzen. Du hast eine Geschichte. Und diese Geschichte, das glauben wir als Christen, geht in Jesus Christus weiter. Das ist die Geschichte, die Gott verheißen hat. Gott bleibt treu. Und dann können wir das nächste Mal bitte, auch wenn wir Menschen untreu sind. Und Gott gibt immer wieder neue Chancen. Das sind die Erweckungskönige, die wir da sehen. Da sehen wir, denke ich, muss mal hier, was Ono mir eingestellt hat. Hier haben wir den König Hiskia, nee, Josia. Hiskia war auf dem anderen Blatt. Jedenfalls, er schenkt Erweckungsprediger oder Erweckungskönige, die wirklich Gott nachfolgen. Er hat immer wieder gesagt, wir machen einen Neustart, wie beim Computer, wenn er abgestürzt ist. Ein Neustart, ein König, der wirklich wieder frischen Wind reinbringt. Und was ist aus dem Neustart geworden? Wieder dasselbe wie bei uns 1989. Was wir Menschen in die Hand nehmen, und das, ich habe, ja, ich, manchmal kann ich schon sagen, ich habe den Glauben an den Menschen verloren, an die Menschheit, an die Friedfertigkeit. Da habe ich den Glauben verloren. Wir haben immer wieder Chancen, und man muss sagen, Chancen werden vertan. Immer wieder Neuanfänge, die UNO beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg. Man dachte, jetzt gibt es eine Organisation, die für Frieden sorgt. Und dann habe ich schon gesehen, bei den Balkankriegen, die UNO steht da. Oh, das ist aber schlimm. Die Politiker und die Sprecher für diese Organisation sagen, ich bin erschüttert. Kann ich auch von mir sagen. Ich bin tief bewegt, ich bin besorgt, bin ich auch. Also ich meine, dazu brauche ich kein Politiker sein, um besorgt zu sein, aber machen kann man nichts. Da Frieden schaffen, das ist wohl nicht möglich. Gott gibt immer wieder neue Chancen, und es zeigt sich damit, wir sind nicht in der Lage, aus diesen Chancen etwas Gutes zu machen. Und das finde ich, für mich ist das etwas Betrübliches, weswegen ich sage, ich vertraue schon gar nicht mehr drauf, dass Menschen das noch irgendwie in den Griff bekommen. Was wir, also ich würde da nicht sagen, es gibt jetzt, wir warten auf eine neue Partei. Ja, werden wir auch wieder enttäuscht werden. Also von daher, Gott gibt neue Chancen. Und das andere ist, Gott geht seinem Volk nach. Das heißt, obwohl wir immer wieder das Volk versemmelt, obwohl Israel Sachen versemmelt, Gott geht seinem Volk nach und er steht zu seinem Wort. Dafür stehen, da habe ich Jeremia jetzt hier geschrieben. Da unten in der Ecke steht er, jetzt verkehrt draufdrücken. Jedenfalls, Jeremia steht dafür, Gott geht seinem Volk nach, Gott lässt sein Volk nicht da. Jeremia hat, bevor die babylonische Gefangenschaft, das Nordreich ist übrigens weg gewesen, 622 kamen die Assyrer und haben alles aus dem Weg geräumt. Das Nordreich ist bis heute nie wieder aufgetaucht. Und das Südreich, da kam dann Jeremia und hat gesagt, wenn ihr nicht Gott folgt, wenn das nicht mit euch klappt, wird Gott euch in die Gefangenschaft führen lassen. Und Jeremia hat um das Volk geweint und hat sie gebeten, er ist eingesperrt worden. Mana werden weggesperrt, so kann man dann auch sagen. Und ich will jetzt nicht irgendwelche Generationen da in Schutz nehmen. Aber man hört nicht auf das, was Menschen sagen. Man hört auch nicht auf Menschen, die im Namen Gottes reden. Das ist ja das, was du bedauert hast, ne? Man hört nicht auf Menschen, die im Namen Gottes reden, sondern man macht weiter so. Und man sagt, halt du, und das wurde Jeremia gesagt, der wurde geschlagen, halt deine Klappe, wir wollen nicht hören. Wir wurschteln uns alleine durch. Und dann kam etwas, eine dunkle Zeit, dann kam die babylonische Gefangenschaft. Dann kamen die noch 701, als Hiskia König war, da war er in Jerusalem und die Streitmacht ist durch eine große Seuche vernichtet worden. Da war Gott noch auf deren Seite, weil Hiskia als König noch das Volk geführt hatte. Aber 587, schon seit 597, da war dann Feierabend. Da war die Geduld Gottes am Ende und das müssen wir uns auch so sagen lassen von der Geschichte. Da sind die Babylonier, die Neubabylonier unter Nebukadnezar gekommen und haben das Volk platt gemacht. Etwas Schreckliches. Da können wir vielleicht anknüpfen, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Das nächste bitte. Und wenn wir das so sehen, dann können wir mal sagen, Jeremia saß auf den Trümmern von Jerusalems, es war völlig geblättet, Jerusalem, er hat geweint. Er konnte nichts mehr sagen, er brauchte nichts mehr sagen. Er hat gesagt, was hast du zugelassen? Wir haben nichts mehr, wo wir leben können und das Volk ist weggeführt worden. Frauen vergewaltigt, das war das gesamte Programm, worüber wir uns heute aufregen. Das war damals auch. Der Mensch hat sich wir sind vielleicht modern geworden, technisch gesehen moderner, aber der Mensch hat sich nicht geändert seitdem. Durch die Jahrhunderte, Paulus sagt im Römer 3, der Mensch ist jemand, auf seinen Spuren sind Verwüstung, Mord und Totschlag. Er zieht eine Blutspur hinter sich her. Das sagt er nicht nur über irgendwie bestimmte Menschen, sondern das sagt er über die Menschen generell. Sie sind nicht fähig, so schließt er dann sein Wort, sie sind gar nicht fähig, richtig Frieden zu halten. Und ich finde, das ist etwas Erschütterndes. Und so können wir auch hier sehen, jetzt war Schluss, Israel war platt. Die Oberschicht ist in Gefangenschaft geführt worden, da sehen wir Psalm 137, die sitzen an den Wassern zu Babel und klagen, Heimweh. Ist dann wirklich Schluss? Gott hat Israel, und das ist etwas, was die Bibel uns sagt, zu seinem Volk erwählt. Da hätte eigentlich Schluss sein müssen. Und wir sehen das am Nordreich, als das von den Assyrern erobert worden war, das ist nie wieder auf die Beine gekommen. Aber dieses, wo Gott sein Wort eingelegt hat, ihr werdet weiterhin bestehen, dieses Israel war auch weg. Nach den Gepflogenheiten der damaligen Zeit hätte es nie wieder auftauchen dürfen. Die Leute in Babylon hätten sich unter das Volk vermischt. Und dann wäre Schluss gewesen mit Israel. Aber Israel hatte Verheißungen. Im 5. Buch Mose lesen wir, wenn ihr meinem Wort nicht gehorcht, werdet ihr unter alle Völker verstreut werden. Überall werdet ihr gejagt sein und verfolgt sein. So können wir es im 5. Buch nachlesen. In aller Welt werdet ihr sein und niemand wird euch wollen und lieben. Aber in der letzten Zeit, so steht dann, werde ich euch wieder in das Land sammeln, das ich Abraham gegeben habe. Da werdet ihr wieder eine Zukunft haben. Wenn wir sehen im 5. Buch Mose diese Verheißung und jetzt plötzlich stehen sie vor dem Nichts. Es hat eine ganze Weile in der babylonischen Gefangenschaft gedauert, bis dann Propheten auftraten. Der zweite Teil des Jesaja-Buches ab Kapitel 40, der sogenannte Deutero-Jesaja, der zweite Jesaja, war einer der ersten, der gesagt hat, tröstet mein Volk, sagt ihm, seine Gefangenschaft hat ein Ende. Gott wird sie wieder zurückführen. Ich werde einen Weg bahnen durch die Wüste. Sie werden wieder zurückkommen nach Jerusalem. Sie werden wieder alles aufbauen. Ich will nicht zu lange machen. Deswegen, wenn wir bedenken, das Volk Israel ist 135 nach Christus, war das Land nicht mehr ihr Land. Da sind sie ins Exil vertrieben worden. Sie sind aber als Volk zusammengeblieben. Als 1949 die Möglichkeit war, zurückzugehen, was sich auch erfüllt hatte in ganz leidvoller Geschichte, sie sind überall verfolgt worden, in aller Welt. Judenverfolgung, 2000 Jahre Antisemitismus. Das ist nicht eine neuzeitliche Erscheinung. Schauen wir in die mittelalterliche Geschichte, schauen wir die christliche Kirche, selbst Martin Luther, der erst mit den Juden versucht hat, sich anzufreunden, weil er Hilfe brauchte bei der Übersetzung des Alten Testamentes und der nachher aber auch zu einem Antisemiten geworden ist. Und viele andere mehr. Und kein Mensch hätte geglaubt, dass die Geschichte mit Israel weitergeht. Das war weg. Und dann kam hier der Holocaust und dann wurde beschlossen, Israel soll wieder einen Staat haben, dass sie nicht mehr verfolgt werden, dass sie endlich Frieden finden. Sie sind dann in das Land, da haben sie das Land dann bekommen. Erste Siedler waren allerdings schon am Ende des 19. Jahrhunderts, das waren die sogenannten Zionisten, sind dann dorthin gegangen, hatten schon Visionen bekommen und jetzt war es so, dass Israel wieder ein Land hatte. Und zwar, erst, es waren ja verschiedene Landstriche im Gespräch und sie haben das Land bekommen, das von dem in der Bibel die Rede ist, von dem Gott Abraham gesagt hat, das Land werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dann, nachdem sie das Land jetzt bekommen hatten, gleich zu Anfang gab es Krieg. Kaum war der Staat gegründet, schon sind sie überfallen worden von außen. Und man hat versucht, ihnen, und das sind die Sprüche, die heute wieder auftauchen, wir jagen sie ins Meer. Israel hat die Kriege gewonnen. Und ich war in Israel selber, habe mit einem Taxifahrer gesprochen, der hat so gesagt, Gott hat unsere Feinde immer wieder erledigt. Und er hat das so idealisiert. Wie das so ist, ich weiß es nicht. Aber Gott hat Wort gehalten. Insofern, man hat sie nicht ins Meer jagen können. Die Geschichte Israels ist von Menschen nicht auszulöschen. Das können wir sagen. Aber nicht, weil Israel gut ist. Ich denke, wenn wir von vorhin nochmal nachdenken, wir müssen nicht oder wir dürfen auch nicht sagen, die Israelis sind ganz ideale Menschen. Die sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Netanjahu ist kein, also ich will nicht etwas sagen, aber er ist kein guter Mensch. Und es gibt viele Israelis, die nicht gut sind. Aber Gott ist treu, er verlässt sie nicht und Gottes Vision für das Volk, dass sie in dem Land bleiben werden und dass sie eine Zukunft in dem Land haben, die ist nicht zu zerstören. Die können Menschen nicht auslöschen. Jesaja sagt einmal an einer Stelle, was sind die Völker? Die Leute sind wie Gras, die wachsen auf aus Gottes Perspektive und gehen wieder ein, wie das Gras auf der Wiese. Was sind Menschen, dass sie sich gegen Gottes Wort erheben könnten? Gott wird seinen Willen durchsetzen. Das ist das, was wir in der Geschichte Israel einfach für uns oder was ich da sehe. Nicht, dass man die Seite idealisiert oder die andere Seite. Sie haben, und das ist ein Ping-Pong-Spiel der Schuld, die einen fangen an, die nächsten schlagen zurück, die schlagen wieder zurück. Und so, ich bin davon überzeugt, dass Israel im Frieden leben möchte, aber nicht alles, was sie jetzt an Bomben abliefern, ist etwas Gutes. Aber sie sind gezwungen auch ein Stück weit. Was willst du machen? Du musst dich verteidigen. Und ich würde auch jemanden, der mich überfällt, könnt ihr euch alle merken, wenn jemand mit so einem Gedanken spielen wollte, ich würde natürlich einen Menschen, der mich überfallen will, auch abwehren. Als Pastor. Ich würde so gehauen. Oh, glaub's gar nicht, ne? Hat noch nie gemacht. Nein, also insofern, dann muss man sich verteidigen, aber man kommt in eine ungute Rolle. Und das war schon Berechnung von vornherein. Du kommst in eine ungute Rolle und dann erfüllt sich wieder das Wort, was in der Bibel schon geschrieben wird, alle werden gegen euch sein. Wir warten ab Amerika. Aber das heißt nicht, dass Israel deswegen, dass diese Geschichte zu Ende ist. Ich war beim Exil stehen geblieben. Das Exil, man hat nicht mehr gedacht, dass da noch Geschichte stattfindet. Dann kam Deutro Jesaja als Prophet, hat gesagt, geht wieder nach Hause. Und dann kam ein König namens Kyros, der Perser, der hatte die Babylonier besiegt und der hatte eine Politik, die grundsätzlich die Völker, die Babylonier haben alle Völker verschleppt und irgendwo, so ähnlich wie Putin, auch versucht, Leute umzusiedeln, um sie auf seine Linie zu bringen. Die Babylonier haben Völker verschleppt und Kyros, der König, der dann kam, der wird sogar von Jesaja als Gesalbter bezeichnet, ein heidnischer König, auch eine ganz besondere Sache. Dieser Kyros hat die Politik vertreten, die Völker wieder in ihre Länder zurückzuführen und ihnen wieder eine Zukunft zu geben. Und in dem Rahmen hatten die Juden, das war ja der Rest Israels, der Südisrael, hatten die Juden wieder die Möglichkeit, ihren Staat aufzubauen. Was war das Erste, als sie kamen? Überfälle. Man sagte, sie sollen nicht hier sein. Das ist unser Land. Und da verwechselt man heutzutage auch, wer sind diejenigen, die zurückkommen aus dem Exil? Das sind die Juden gewesen, die zurückkamen in ihr Land. Das war 40 Jahre ungefähr platt gewesen und jetzt kamen sie zurück und wurden gleich wieder attackiert und angegriffen. Nehemia, das Buch kennt ihr vielleicht, der hat Mauern gebaut, damit man einigermaßen sicher sein konnte. Esra, ein Schriftgelehrter, hat gesehen, dass man wieder auf Gottes Wort achtet. Er hat versucht, das wieder aufzubauen. Das, was dann in der ganzen Geschichte geschehen ist, bis zur römischen Besatzung und darüber hinaus, war wieder ein Hin und Her von Gewalt und Elend. Und trotzdem ist das Volk geblieben. Und dann, wie gesagt, das hatte ich schon erwähnt, 135, das Volk wieder zerstreut. Keiner hat mehr damit gerechnet, dass das Volk noch eine Zukunft hat als Volk. Die Juden überall drangsaliert und schikaniert. Deswegen haben die Juden Finanzgeschäfte betrieben. Sie durften keine handwerklichen Berufe im Mittelalter ausüben. Es war ihnen verboten. Sie mussten im Prinzip das werden, was man ihnen nachher vorgeworfen hat. Also eine furchtbare Geschichte. Und dann zum Schluss doch wieder in ihrem Land. Und jetzt stehen sie schon wieder zur Disposition. Ich weiß nicht, ob ich Jude werden möchte, würde oder werden wollte, bei so einer Geschichte. Aber wir können für uns auch persönlich mitnehmen. Auch für uns persönlich heißt das, wenn wir schuldig werden, hat das Konsequenzen. Gott bleibt uns trotzdem treu, wenn wir zu ihm gehören. Gott gibt uns immer wieder Neustart und neue Chancen, aber wir versemmeln sie oft. Also ich merke das bei mir manchmal. Wir versemmeln unsere Chancen, die wir bekommen. Und dann, Gott sendet uns auch Propheten immer mal wieder. Er spricht uns ins Gewissen. Und manchmal stehen wir vielleicht vor dem Nichts, wie Israel. Aber Gott hat eine Zukunft. Und da kommen wir zur letzten Folie. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Das haben wir gesehen nach dem babylonischen Exil. Es war zum Schluss des, also nach 40 Jahren war es sogar so, dass manche Leute sagten, warum sollen wir wieder zurückgehen? Warum sollen wir das Volk aufbauen? Es geht doch uns jetzt ganz zufriedenstellend. Die Perser herrschen, wir haben unsere Häuser und so. Da mussten Propheten auftreten und sagen, los, raus aus Babylon. Und manche sind doch geblieben. Deswegen gab es auch in Babylon eine große jüdische Gemeinde nachher. Babylonischer Talmud beispielsweise, dass die Schriften der Juden in Babylon, aber etliche sind doch gegangen, in dem neuen Land oder in ihrem alten Land wieder zu wohnen. Und das, was wir vielleicht mitnehmen können, wenn wir damals und heute sehen, ist das, wenn Gott etwas sagt und will, wenn er für dieses Volk eine Geschichte hat, wie wir es in den Heiligen Schriften lesen können, können Menschen auftreten in großer Menge, für Gott kein Problem. Wir Menschen, er lässt uns aufgehen wie Gras und er lässt uns auch wieder untergehen, wie er möchte. Für Gott kein Problem. Wenn er etwas möchte, er wird sich durchsetzen in der Geschichte. Aber wir sehen, zu dem Volk der Juden zu gehören, sie sind die Auserwählten Gottes und trotzdem muss man sagen, ach, möchte ich so sehr auserwählt sein, dass ich immer wieder ganz schwere Zeiten durchmache. Ist es dann nicht besser, nicht dazu zu gehören? Heute müssen sie sich wieder verstecken in unserem Land. Eine Schande, dass wir das wieder zugelassen haben oder dass wir das wieder zulassen. Aber Gott wird zu seinem Volk stehen und es mögen Mächte kommen oder nicht, sie werden das Volk nicht aus dem Lande bekommen. Im fünften Buch Mose steht, ich werde euch in alle Welt zerstreuen. Alle werden gegen euch sein. Ihr werdet überall gejagt werden, nirgendwo in Sicherheit sein. Aber in der letzten Zeit werde ich euch in euer Land sammeln, das ich Abraham gegeben habe. Und dann habe ich eine Geschichte noch mit euch. Amen.